Ja, guten Morgen zusammen. In Anbetracht dessen, dass wir uns ja morgen zum Weihnachtsgottesdienst wieder treffen, habe ich gedacht, ich fasse mich heute etwas kürzer. Die Aussage leite ich ab, ich habe weniger Zettel als sonst. Wir sind ja dabei, den ersten Thessalonikerbrief zu studieren und wir kommen heute zu Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Und ich lese das zunächst, nach der Elberfelder Übersetzung. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein, und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Wenn wir die Bibel studieren, dann gibt es eine ganze Anzahl Möglichkeiten, wie wir das anstellen. Eine gute Möglichkeit ist die, dass man einen Brief wie jetzt den ersten Thessaloniker sozusagen in einer Sitzung durchliest. Kann man da wiederholen. Und dabei stellt man fest, und das haben wir hinter uns, die ersten drei Kapitel dieses Briefes, die sind persönlicher Art. Paulus berichtet von sich, er schreibt über seine Freude der jungen Gemeinde. Im Kapitel 4 und 5 aber steht Lehre im Vordergrund. Ebenfalls fällt auf, dass jedes Kapitel dieses Briefes mit einer Aussage über die Wiederkunft Jesu endet. Nun, Kapitel- und Verseinteilungen sind nicht vom Geist Gottes inspiriert. Das haben Menschen in der Vergangenheit gemacht. Aber wenn sich ein Gedanke öfters wiederholt, dann sollten wir aufmerksam werden. Ich bin überzeugt, dass das Kommen Jesu ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Thema war, der Kurzbibelschule, die Paulus in diesem Ort abgehalten hat. Die sogenannte Naherwartung Jesu erklärt auch den Eifer dieser jungen Gemeinde. Trotz erheblichem Widerstand haben sie sich nicht abbringen lassen, das Wort Gottes zu verkündigen. Wenn die Wiederkunft Jesu wenn wir das in unser Denken aufgenommen haben, dann bleibt das auch nicht ohne Folgen. Es gibt übrigens keine Prophetie, die noch in Erfüllung gehen müsste, dass Jesus zur Entrückung wiederkommt. Die Prophetie hat sich im Jahre 1881 erfüllt. Und zwar gab es damals schwere Verfolgungen der Juden in Russland und in Rumänien. Und als Folge davon fand die sogenannte erste Alija statt. 40.000 Juden reisten damals in dieses verheißene Land ihrer Väter. Jedes Jahr reibe ich mich immer ein bisschen an dieser Tradition von Advent und Weihnachten. Advent bedeutet ja Ankunft. Wir warten, das heißt, es wird der Tradition gemäß auf den Erlöser Jesus Christus gewartet. Nur, der ist vor 2000 Jahren geboren. Im Rückblick darauf sollten wir als Gemeinde täglich Lob und Dank sagen, dass er als ganz Mensch und ganz Gott auf diese Erde gekommen ist. Denn ohne dieses Ereignis mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung würde es keine Hoffnung geben für die Menschheit. Wenn diese Tradition als Wartende zelebriert wird, dann ist es ja ein Warten in die Vergangenheit, in die Geschichte. Und wir merken natürlich, das passt irgendwie nicht. aber Wartende sind wir heute dennoch. Und zwar das ganze Jahr hindurch und richtigerweise in die Zukunft, eben auf die Entrückung der Gemeinde. Und das wird auch das Thema meiner nächsten Predigt sein. Dieses bevorstehende Ereignis, also das Kommen Jesu, ist sozusagen der Rahmen des ersten Thessaloniker Briefes. Und das bedeutet, dass wir diese Aussagen auch in diesem Kontext zu verstehen haben. Auch die Heiligung, von der ich das letzte Mal sprach. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ist so etwas wie die Luft, die uns umgibt. Sie berührt alles. Wenn wir sie einatmen, gelangt die Luft über Luftröhre, Bronchien in die Lunge, die Lungenbläschen. Und dort wird der Sauerstoff abgegeben und im ganzen Körper vom Blut verteilt. Gibt es irgendwo ein Hindernis? Zum Beispiel eine verstopfte Herzkranzarterie, hat das dahinterliegende Areal keinen Sauerstoff. Zellen sterben ab und ein Herzinfarkt ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Auch die Heiligung sollten wir bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens gelangen lassen. Gibt es Hindernisse? Zum Beispiel, dass wir nicht zulassen, dass der Geist Gottes unser Herz durchleuchtet und bestimmte Gebiete aufdeckt und verändert, dann hat das ernste Folgen für unser geistliches Leben. Wenn es letztes Mal darum ging, uns zu enthalten, also enthaltet euch von der Unzucht, das war das Thema, der Gedanke letztes Mal, so geht es dieses Mal darum, dass wir aktiv werden müssen. Und zwar einmal, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben und das andere Mal, dass wir eine richtige Einstellung haben zur Arbeit. Da ist es im Vers 9, und das wiederhole ich nochmal, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, also diese Bruderliebe, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Nun, wie sollen wir das verstehen? Ich habe mir gedacht, ein Schlüsselvers ist Johannes 13, Vers 34 und 35, da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr euch liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das hat Paulus eben den Geschwistern der jungen Gemeinde in Thessaloniki beigebracht. Und in diesen Versen finden wir auch eine Erklärung. Die Liebe, die damals und wir heute zu praktizieren haben, ist dieselbe, mit der Jesus seine Jünger geliebt hatte und auch uns heute noch liebt. Er hat es vorgelebt und wir sollen seinem Beispiel nachfolgen. Es ist die Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Diese unvoreingenommene Liebe ist auch das Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Die Folge, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Den Zeitgenossen damals ist es aufgefallen. Sie liebten auch, aber auf einer anderen Basis. Jesus sagte zum Beispiel in Lukas Kapitel 6, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Das heißt, diese Liebe beruhte auf Gegenseitigkeit, im Sinne von, so wie du mir, so ich dir. Aber die Liebe Jesu ist ganz anders. Sie ist auch ein Geschenk, ausgeschüttet durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Von Gott selbst kommt also die Fähigkeit, so zu lieben, wie er uns liebt. Seine Lehrstunden, die wir im Wort Gottes finden, sind Anschauungsunterricht, in dem er uns auffordert, dem Beispiel Jesu zu folgen. Deshalb sind wir auch in der Lage, unsere Feinde zu lieben. Aber im Zuge unserer persönlichen Heiligung werden wir manchmal müde. Das kann sich so äußern, dass wir diese Begabung einfach zurückhalten. Wir könnten lieben, aber wir tun es nicht. Und deshalb die Worte: Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Und warum ist das wichtig? Zu lieben ist ein Gebot Jesu, dem wir gehorchen. Dann ist es ein Zeugnis der Welt gegenüber. Und zudem ist es die richtige Herzenseinstellung, wenn wir auf unseren Herrn warten. Vor 2 Tagen hörte ich ein Zitat, das da heißt: Wer Liebe lebt, schreibt Geschichte. Und zwar überall da, wo er lebt. Ehe, Familie, Arbeitsplatz, Schule, egal wo. Im 2. Teil der Predigt, das sagte ich schon, geht es um die richtige Einstellung zur Arbeit. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch diese Situation oder hat es schon in der Vergangenheit erlebt, dass man sich beklagt oder stöhnt über die Arbeit. Man würde dieses ständige Wiederholen gerne abschütteln. So eine Maloche jeden Tag. Christen mögen sich dann im Zustand einer inneren und bestimmten Verfassung sogar vornehmen, einmal im Himmel ein ernstes Gespräch mit Adam und seiner Frau zu führen. Da muss ich sagen, das wäre nicht richtig. Denn 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15, da heißt es: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um zu bebauen und zu bewahren. Und ihr wisst, der Sündenfall ist 1. Mose 3. Das heißt also, vor dem Sündenfall hat Gott uns schon beauftragt zu arbeiten. Was allerdings massiv beschädigt wurde, ist die Praxis der Arbeit. Und da zitiere ich aus 1. Mose Kapitel 3: Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht deinetwegen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Ich glaube kaum, dass Adam und Eva vor dem Sündenfall geschwitzt haben, dass sie es anstrengend fanden. Für sie war es pure Freude, sich zu beschäftigen. Vielleicht ist doch ein Gespräch mit Adam und Eva nötig. Mal sehen. Diese schreckliche Entwicklung war für den Schöpfer des Himmels und der Erde nicht vorgesehen. Und trotzdem ist es eine Gnade und ein Zeichen seiner Barmherzigkeit, dass er uns auch da weiterhilft. Es ist interessant, dass dieser Vers in der Bibel steht im Kontext der Erwartung Jesu, dass wir arbeiten sollen und unsere Pflicht erfüllen. Was mag der Hintergrund gewesen sein? Nun, davon steht eigentlich in der Bibel nichts, und ich vermute, das muss ich extra sagen, dass da einige in der Gemeinde waren, die gedacht haben: Ja, warum soll ich mich noch anstrengen, wenn Jesus eh vor dem nächsten Zahltag kommt? Und sie gingen stattdessen vielleicht zu einer Art Stammtisch und haben sich so verhalten wie ihre Zeitgenossen in Athen. Kapitel 17, Apostelgeschichte, heißt es: Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Und dann kam der Brief des Apostels, der ihnen dreierlei ins Stammbuch schrieb. Einmal still zu sein und seine eigene Arbeit tun und anständig zu leben. Still sein und eure Ehre dreinzusetzen, still zu sein, das ist der Text. Damals wie heute, meine ich, müssten Christen nicht zu allem etwas sagen. Ich habe gedacht, zu diesem Punkt lasse ich einfach das Wort Gottes zu uns sprechen, direkt. Zwei Verse aus Sprüche, einmal Kapitel 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Und Kapitel 14, 23, bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Ich habe kürzlich ein Interview gesehen mit unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Und er wurde gefragt, was denn an der Regierungsarbeit ihm nicht so gefällt. Da meinte er, schlimm finde ich lange Sitzungen, wo ich schon vorher weiß, dass nicht viel dabei herauskommt. Also viel geredet und kein Ergebnis. Das zweite, seine eigene Arbeit tun, in Englisch klingt das ganz salopp, mind your own business. Und da heißt es, und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Das ist so, für Griechen war manuelle Arbeit nicht erstrebenswert. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie hatten ja ihre Sklaven. Aber wenn jemand aus der Gemeinde nicht arbeitete, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte, dann musste er ja trotzdem von irgendetwas leben. Sozialamt gab es nicht, also waren Angehörige oder die Gemeinde gefordert. Aber die Gemeinde war nur für die wirklich Bedürftigen zuständig. Sich von anderen bewusst abhängig zu machen, ihnen auf der Tasche zu liegen, also nicht arbeiten zu wollen, war weder ein Verhalten, das von Liebe geprägt war, noch ein gutes Zeugnis. Aber darum ging es schlussendlich. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Diese neuen geistlichen Prinzipien haben bei den Thessalonikern eingeschlagen wie der Blitz. Eine neue Sexualethik, still sein statt zu schwatzen, arbeiten, um sich und seine Familie zu versorgen und unabhängig und vorbildlich zu leben. Christen sind damals positiv aufgefallen. Und das sollten wir heute auch. Amen.